Hallo Welt.
Hallo Welt. Chris und Roman hier.
Heute wird's richtig heiß. Ja, heute wird's populistisch.
Wir sind die Netzdialogen, ein Podcast, der versucht, Technik und andere Sachen mit Christentum und Glauben in Verbindung zu bringen. Heute wird's aber eher theologisch. Wir haben uns einfach mal eine Stunde darüber unterhalten, ob Jesus denn jetzt Populist war oder nicht. Und genau, was dabei rausgekommen ist.
Hau doch mal raus, was ist denn jetzt, wir greifen das Fazit für, quasi voraus. Ich bin dafür, er war einer.
Du bist dafür. Ich sage, ja. Hört euch die Stunde an und bildet euch eure eigene Meinung. War das jetzt, das war nicht populistisch, ne? Viel Spaß damit, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir. Wir haben es tatsächlich geschafft, darüber eine Stunde zu reden. Erzählt uns, was ihr davon haltet.
Ab dafür.
Ich habe mich gefragt, es gibt ja ein großes Phänomen weltweit gerade, was ganz großen Impact hat. Und das ist das, was man Populismus nennt. Und genau, da geht es über Politik, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen gerade hoch her. Und irgendwie scheint diese Methode sehr erfolgreich zu sein. Vielleicht war sie es auch schon immer. Mhm. Und irgendwie ist sie auch gehasst. Viele Leute sagen, ja, also ist ja eher ein Schimpfwort, du Populist und so. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass es jetzt mal neutral betrachtet ja auch eine Kommunikations-, ja, vielleicht ist Kunst übertrieben, aber es ist zumindest irgendwie ein effektives Mittel, was man nutzen kann, um Leute zu mobilisieren, um auch sein Thema rüberzubringen. Und mir fällt jetzt gerade spontan auch ein, auch jetzt vor dem den letzten 10 Jahren, wo das irgendwie auch politisch gerade sehr relevant wurde, wurde das ja auch in wissenschaftlichen Bereichen, ne, gab es immer populistische Literatur, die halt dann komplizierte Sachverhalte halt einfach mal normal erklärt haben. Ja,
genau. Ohne
irgendwelches Elfenbeinturmgelaber. Und das fand ich auch immer positiv. Ne? Ich fand das immer gut, dass Leute, ich meine, wir haben ja auch beide Theologie studiert, ne? Das ist ja jetzt auch ein Fachbereich, der dieses Elfenbeinturmgedöns richtig gut kann. Mhm. Aber wo dann am Ende, ne, keiner mehr mitkommt. Und da fand ich es eigentlich immer gut und brückenbauend, ne? So, Sachen so zu erklären, dass sie alle verstehen. Und das ist natürlich jetzt alles nicht genau das Gleiche, ne? Aber lass mich erstmal ausreden, sozusagen. Auch in der Politik sind Sachen halt immer super kompliziert und das weiß natürlich jeder und hin und her. Und das holt die Leute nicht ab und das hilft denen auch nicht, das zu verstehen oder weiß ich nicht. Bild-Zeitung gibt's natürlich schon lange, ne, die irgendwie versucht, alles immer in große rote Buchstaben mit Fragezeichen hinten dran. Hat er sie wirklich betrogen und so? obwohl man halt überhaupt nichts weiß, sozusagen. Ne? Also da gibt's natürlich auch verschiedene Bereiche und natürlich ist nicht alles gleich und so. Aber generell finde ich dieses Kommunikationsphänomen halt interessant. Ne? Also ja. Effektiv rüberzubringen, normal für normale Menschen auch zu erreichen, zu mobilisieren, sage ich jetzt mal, versucht, ein neutrales Wort zu finden, nicht aufzustacheln oder sonst was. Genau, oder natürlich neue Medien spielen damit auch was, ne? Und als nicht Zielgruppen und so weiter. Aber die krasse These, die mir jetzt gekommen ist und die ich gerne mit dir diskutieren würde, ist, wie hat das Jesus eigentlich auch so gemacht? Ja. War der eigentlich ein Populist? Und let's go, würde ich sagen. Ja, lass mal überlegen.
Ja, eine coole Idee. Natürlich eine richtige Steilvorlage. Also das ist, da ist jetzt viel drin. Also eine Sache ist mir sofort aufgestoßen, wo du sagtest, da gibt es Medien, ja, weltweit Zeitung, weiß ich nicht, aber jedenfalls so, die einsteigen. Hat er wirklich, ist es wirklich passiert? Sind sie jetzt getrennt? Ich glaube, das würde ich nochmal schon abgrenzen von dem Spektrum Populismus, weil hier geht es ja nicht um sozusagen Antwort und Vereinfachung, sondern hier geht es um Aufmerksamkeitserzeugung. Also wenn du so einsteigst wie ist der König, bla bla bla, verheiratet zum 5. Mal, dann geht's ja, da willst du die Leute erstmal an das Blatt kriegen und dann kannst du denen ja eigentlich erzählen, was inhaltslos ist. Das würde ich nochmal unterscheiden von sowas, wo du gesagt hast, okay, es gibt vielleicht Philosophen, die schwere Themen einfach für die Leute erklären. Oder die politischen Bewegungen, die versuchen auch eine Masse an Leuten zu generieren. Da geht es, glaube ich, nicht so um Aufmerksamkeit, sondern da geht es ja auch um Inhalte. Und deswegen, wenn wir das um den Populismus ein bisschen abgrenzen und sagen, es geht ja um Inhalte, ja, dann ist Jesus einer, der Populist ist, der populistisch agiert und der so die Inhalte auch ans Volk bringt. Dann würde ich, ja, ich kann der kann dem Ja was abgewinnen, sage ich mal. Also
ja, ja, also ich will natürlich jetzt auch erstmal so von der Richtung kommen, ne? Natürlich im Ich weiß jetzt nicht, wie das bei unseren Zuhörenden so der Default ist, aber wir beide ticken ja wahrscheinlich schon so, ja, okay, lass lieber mal drüber nachdenken und alles nicht zu vereinfachen, obwohl ich so eine gewisse Straßentauglichkeit auch immer sexy finde.
Absolut, ja.
Aber es ist ja durchaus auch auch ein Problem, dass du komplizierte Sachverhalte nicht in kleine Schlagwörter oder sowas bekommst, ne? Oder wenn, dann sind die so vereinfachend, dass man dann immer sagt, ist das jetzt dein Ernst? Und du überzeugst damit doch sowieso nur die Leute, die eh schon überzeugt sind oder so, ne? Ist nicht eigentlich kompliziert. Aber mir kommt auch der Gedanke, vielleicht funktioniert Populismus auch dann, wenn hintendran Überzeugungen schon da sind, ne? Also wenn du eigentlich schon weißt, mir fallen jetzt nur dumme Themen ein, ja, Abtreibung ist entweder das Schlimmste überhaupt oder ne, das anderes Extrem, keine Ahnung. Also eins von beiden, ne? Und dann kriegst du irgendeine populistische Nachricht und dann gefällt die dir natürlich, ne? Weil deine eigentliche Meinung schon feststeht. Aber es schafft ja anscheinend auch der Populismus, Leute zu überzeugen, zu mobilisieren und vielleicht sogar auch, also vom anderen zu überzeugen, ne? Oder zum Denken anzuregen oder so. Und das ist natürlich das, was dann ja auch interessant ist. Aber wenn es einfach nur nichts verändern würde, dann würden es die Leute ja auch nicht machen, vermutlich. Also das ist nicht in Politik und so, ne, wo es auf sowas ankommt.
Aber ich glaube, also man muss ein bisschen die Zeit untersuchen. Und ich glaube, hier ist auch eine große Parallele zu Jesus. Also Populismus oder große Bewegungen, Mobilisierung von Leuten und Änderung ihrer Meinung klappt ja nur in Situationen und in Zeiten, wo, naja, man sagt dann irgendwie Krise oder in Zeiten, in denen gerade irgendwie was im Umbruch. Die Leute sind unzufrieden, sagen wir es mal so, ganz banal. So, und da kann Populismus oder da kann der populistische Führer oder was auch immer gut agieren, weil er jetzt die Leute, die kann er packen. Also den hat er irgendwie was zu sagen, wo sie ihm zustimmen. Und ich glaube, das ist doch bei Jesus auch der Fall. Also wenn man sich die Situation ums Jahr Null da anschaut, Israel, Palästina ist besetzt vom Römischen Reich. Es gibt schon wirtschaftlich gute Zonen und wirtschaftlich schlechte Zonen. Aber es ist eine Okkupationsgesellschaft. Ja, die Römer haben die Macht. Die können die Gesetze vorschreiben und die Juden und alle, die da leben, müssen dann eben hohe Abgaben zum Teil zahlen und so weiter. Und wenn da Jesus auftritt, da müssen wir jetzt nochmal natürlich diskutieren, hat er eine politische Botschaft, aber da kann Jesus natürlich fruchtbar eingreifen und sagen, naja, die Leute sind in der Krise und vielleicht habe ich jetzt die Antwort für euch. Würde ich sagen, ist mal eine ähnliche Ausgangssituation für beide. Heute und das, was Jesus angeht.
Ja, also ich finde, da ist was dran. Also ich habe manchmal, sage ich so, oder habe ich das Gefühl, es geht den Leuten nicht schlecht genug, um halt irgendwas zu verändern. Ne? Also das halt auch vielleicht ein Dilemma ist, gerade jetzt auch in Deutschland, dass halt irgendwie doch noch, es verhungert halt keiner. Ne? Klar, und deswegen sind natürlich Reformen auch schwierig durchzubringen, weil du halt, wenn du es falsch machst, halt wirklich, es ist halt wirklich schlechter. Währenddessen, wenn du jetzt zum Beispiel am Boden liegst, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg oder so, als ich dabei, also keine Ahnung, ob es wirklich so war. Aber dann stelle ich mir das so vor, hast du so eine ganz andere Toleranz von Veränderung, weil die Leute wissen, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, das ist schon so schlecht. Ne, und natürlich gibt es auch Leute, die finden das heute so, aber ich habe schon generell so das Gefühl, so richtig am Abgrund stehen wir natürlich jetzt nicht. Ja? Also, ne, also wir können immer noch zum Supermarkt gehen, wir können immer noch einkaufen, die meisten Leute haben einen Job, ne? Also und so weiter.
Und du empfindest die Veränderung als Abstieg heute, ne? Während du sozusagen die Veränderung am Nullpunkt empfindest du sie nicht mehr als Abstieg, sondern nur noch.
Genau, deswegen bist du natürlicherweise dann offener auch für Risiko, ne? Weil das Gefühl hast, hast eh nichts mehr zu verlieren. Insofern das, aber es scheint ja trotzdem zu wirken, ne? Also gut, das ist wahrscheinlich dann auch nicht immer objektiv natürlich, ne? Also wenn du halt sagst, ich bin trotzdem abgehängt oder ich sehe trotzdem ganz viele Ungerechtigkeit in der Welt und das passiert nichts und warum macht eigentlich keiner was, dann kann das wahrscheinlich schon mobilisieren und ja, vielleicht ist es halt trotzdem auch so, dass wir auch viele Krisen einfach haben, ne? Also in der aktuellen Welt, ja, Kriege, ganzen Migrationsfragen, Klima und so weiter. Ne? Also es gibt ja, egal von welcher politischen Richtung du kommst, ne, irgendwas hast du immer als Riesenkrise gerade.
Genau, und jetzt könnte man, also wenn das so ein bisschen die Parallele zwischen Jesus und unserer Zeit, Jesu Zeit und unserer Zeit, ist die Frage, geht Jesus darauf ein? Also man würde ja jetzt sagen, heute, die Populisten, die greifen ja diese Krisen auf, die sagen, naja, wir können das erklären, warum die da sind, und wir haben Antworten, wie wir das lösen können. Macht Jesus eigentlich sowas auch? Also da fehlen mir so ein bisschen die Anhaltspunkte. Also wenn er vom Reich Gottes spricht, wenn er Wunderheilung tut, wenn er die Leute versammelt zum Essen und so, ne? Also entweder die Speisung der x-tausend oder sozusagen die kleinen lokalen Abendmahle, die er mit seinen Jüngern hat, spiegelt das irgendwie diese Krisenerfahrung wieder? Greift er da zu Lösungen der Krise irgendwie rein? Scheint eigentlich nicht der Fall, oder?
Nee, also das ist ja auch sein Alleinstellungsmerkmal, oder? Also dass er halt versucht, alles aus einem anderen Perspektivenwinkel, dass er so eine, also quasi einen fundamentalen anderen Ansatz hast, Dinge zu bewerten, ne? Und
ja.
So, also das mit dem Reich Gottes und guck doch mal da und so und so. Also er reißt die Menschen sozusagen aus dem Standardbewertungsschema raus, ne? In wo
Absolut.
Wert irgendwie so und so gemessen wird und so, ne? Und das ist, glaube ich, auch das Revolutionäre. Und das ist ja auch seine Message.
Könnte man sagen, er bietet ihnen nicht eine Alternative, sondern er bietet ihnen sozusagen eine ganz neue Perspektive, die gar nicht in das Menschliche hineinpasst?
Ja, und das ist doch das, was sexy ist, oder? Also zumindest geht es mir so. Ne? Wenn du sagst, so, ey, ich bin jetzt so gefangen, hey, wie soll ich meine Miete bezahlen? Und keine Ahnung, soll ich jetzt das oder das machen? Oder hier mein Auto und hin und her? Ne? Also keine Ahnung, du bist so in deiner Welt und in deiner Bewertung und in deinem, auch in dem Bewertung von anderen Menschen und von Situationen und Steuern, und das ist auch alles so ungerecht. Du hast so dieses Standard-Pattern, ne, was ich in meinem ganzen Tag, also ich kann mich da voll identifizieren mit, ja. Und dieses Umdrehen und Rausreißen und so eine andere Perspektive bekommen,
ja,
um was es wirklich geht. Und das finde ich halt schon das, was zumindest für mich das Ganze auch so attraktiv macht. Also das ist auf jeden Fall da, aber ich glaube, das ist noch nicht populistisch, ne? Also das kann, oder vielleicht geht das, also, ja, okay, das wäre die These, also vielleicht geht das auch in einer gewissen Weise dann nur mit Sachen, die man vielleicht populistisch nennen würde, oder zumindest nicht. Also er geht ja nicht hin und rationalisiert irgendwas, ne? Er sagt dann, ja, aber jetzt guck doch mal, wenn das jetzt alle Leute machen, ne? Und dann verhalten wir uns so, und dann wird doch nachher die Gesellschaft für alle besser, ne? Also er hat ja überhaupt, dass er nie, also ich kenne es zumindest nicht, ne? Nie seinen Ansatz, außer halt natürlich mit goldener Regel oder so, ne? Auf einer persönlichen Ebene. Sondern das geht ja immer, ja, genau, also jetzt müssen wir ein paar Beispiele raussuchen, genau, aber es sind ja schon Dinge, die eher so reinhauen, ja, die so fürs innere Schienbein treten oder so, die auch überhaupt nicht abstrakt sind oder ein System bauen wollen, ne, sondern die einfach so den Finger in so eine Situation reinlegen und die überhaupt nicht unserem Default-Bewertungsschema entsprechen. Und das könnte man schon also populistisch nennen.
Ich würde dir da widersprechen, wo du sagst, Rationalisierung, das war das Erste. Also ich würde sagen, Populisten stelle ich mir nicht so vor, als ob sie rationale Argumente verwenden und dann, wie du das als Beispiel gebracht hast, naja, guck mal, wenn wir das alle so machen, da kann jeder darauf eingehen und verstehen. Das ist so ein bisschen das Rationalitätsschema, und ich glaube, hier würde der Populist herausbrechen und fast schon, ja, irrationale Gegenantworten formulieren oder Lösungen präsentieren. Und da würde ich sagen, macht Jesus das Gleiche. Und zwar, also womit ich mit dir schon einverstanden bin, ist, dass er nicht sozusagen innerweltlich argumentiert wie, okay, wir haben ganz klar einen Feind, das sind die Römer, und wenn die weg sind, ist alles besser. Sondern das ist nicht der Punkt, sondern er würde das, was du sozusagen die Perspektive sprengen und rausholen nennst, da geht Jesus sozusagen schon rein und sagt, die Probleme, die wir hier haben, resultieren letztendlich aus unserem Nicht- oder Unverhältnis zu Gott. Und wenn wir umkehren, ja, wie Johannes der Täufer das sozusagen initialisiert, wenn wir umkehren und mit Gott wieder ein gutes Verhältnis haben, eine Versöhnung, dann läuft das Ganze hier auf der Erde vielleicht auch besser. Beziehungsweise das ist eine einfache Antwort. Die einfache Antwort auf all die weltlichen Probleme, die wir haben, ist, eigentlich sind das keine weltlichen Probleme, sondern theologische Probleme. So wäre die einfache Argumentation von Jesus, oder?
Ja, aber das ist doch populistisch, oder?
Ja, eben. Deswegen würde ich sagen,
aber das meinte ich doch auch. So meinte ich es eigentlich auch. Ne, also, dass man...
Aber das ist nicht rational.
Ja, ich glaube...
Also, das ist quasi schon fast verrückt,
was du da machst. Nee, dann hast du mich falsch verstanden. Genau, ich meinte, das ist nicht rational. Er rationalisiert nicht. Ne, also, ich glaube, aber das ist ja auch gleichzeitig der Unterschied. Also, ich würde mir vorstellen, das, was man heute typischerweise populistisch nennt, in der damaligen Zeit, und das gab's ja, ne, ist dann Sachen, wie du es schon angesprochen hast, die Römer, ne, die haben uns hier überfallen, das sind die bösen Besatzer und so weiter. Ist ja was dran, ne? Du bist ja jetzt gerade besetzt von so einer fremden Macht, natürlich findest du das nicht geil. Oder bist sogar subversiv dagegen, ne? Und gab ja auch dann da die Rebellengruppen und so weiter, ne, die sich dann dagegen gewehrt haben und heute wird man wahrscheinlich sagen, Terroranschläge verübt haben oder es zumindest wollten. Und das wäre ja so die eine Antwort, ne, sagt, okay, die Römer sind schuld. Also das macht er ja gar nicht, also überhaupt nicht. Und das zweite wäre aber, er geht aber auch nicht, also man könnte jetzt auch überlegen, ne? Ja doch, das macht das schon ein bisschen mehr, ne? Also so auf einer Klassenebene, dass man sagt, hey, und wir, ihr Reichen oder so, ne? Also
ja,
das
genau.
Ist ja schon so Töne, die man jetzt vielleicht aus einem linkspopulistischen Lager schon mal hören würde, ne? Wenn wir jetzt nur hier die Milliardäre alle umbringen. Also ich überspitze natürlich jetzt, ne? Das sagt hoffentlich kein ernstzunehmender Linker, aber dann wird es uns allen gut gehen, ne? Da ist er. Gut, er wird natürlich niemanden umbringen, aber so dieses Anklagen der Reichtumsumstände, das macht er ja schon, ne? Also da
ja,
er
ja dann. Absolut. Ich hau direkt ein Zitat raus. Markus 10, 23 habe ich mir aufgemacht für populistische Thesen. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Und es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Also absolut, absolut populistischer Ton hier, oder nicht?
Ja, denk schon, ja. Aber genau das, ja, genau. Und das ist so Sachen, die ich halt meine, ne? Also, dass er da schon, und das kannst du ja, ich meine, es gibt Leute, da bin ich kein Fan von, aber es gibt ja Leute auch in der Theologie und so, die das dann wiederum versuchen zu rationalisieren. Ja, was meint er denn damit? Und meint er eigentlich, dass Tor, ja, das Nadelöhr hieß, weil es halt so klein war, ja?
Ja, genau,
das Eingangstor
genau.
Zu Jerusalem. Und dann könnte da vielleicht schon ein Kamel durch, aber es ist halt nicht so bequem und deswegen, ne, also dann irgendwie so zu rationalisieren, warum die Reichen jetzt nicht automatisch alle in der Hölle landen.
Die Reichen im Geist sind es in Wirklichkeit. Und es geht gar nicht ums Geld oder
ja,
was.
Ja, klar, genau. Also,
das könntest
und,
du machen.
Und das glaube ich aber, das finde ich, man kann das dann schon auch einfach mal stehen lassen und so sich gegen das Schienbein treten lassen. Das ist dann eher so mein, ne, wo man sagt so, ja, shit, und vielleicht bin ich auch einer von diesen Reichen. Ne? Immerhin lebe ich in Deutschland. Immerhin habe ich vielleicht einen Job und immerhin verdiene ich vielleicht mehr als, keine Ahnung, was das, ich habe irgendwo mal gehört, $30,000 ist so die Reichengrenze im Jahr oder so. Da sind wahrscheinlich die meisten von uns in Deutschland drüber, ja, oder viele zumindest. Vielleicht gehöre ich auch dazu, ne? Und bin ich dann automatisch weg und so. Ja, aber vielleicht ist einfach dieses Aufrüttelnde auch die Idee dahinter, sozusagen, ne? Und nicht so dieses, ja, wie kann ich es jetzt doch noch irgendwie schaffen und bin ich jetzt automatisch verdammt und so, sondern so, get your shit together. Wenn dein Leben um Kohle sich dreht, hast du es halt einfach nicht verstanden. Kehr um oder so, ne? Also so.
Genau, das finde ich auch. Das ist sozusagen dieser große Impuls, den in der Jesus-Predigt ja immer wieder durchkommt, dieses Aufrütteln. Und man könnte es vielleicht sowas wie das Paradox nennen, das einen so raushaut, das die Alltagserfahrung durchbricht, auf jeden Fall. Aber trotzdem.
Ja, obwohl das ja wieder das Gegenteil ist, ne? Zu den aktuellen Populisten, die ja quasi eher umgedreht, also die wollen ja eigentlich eher die Alltagserfahrung aufgreifen, ne? Das, was sowieso da ist, ne? Ich sehe jetzt hier, keine Ahnung, 5 Frauen mit Kopftuch, ne? Und das ist darauf, schieße ich mich dann ein oder so, ne? Sondern gar nicht so sehr das raus. Vielleicht schon, wenn man dann in Richtung auch Verschwörungsideologien geht oder so, ne? Wo man halt dann Sachen umdeutet und dann irgendwie so, ne?
Auch bei Jesus in diesem Spruch jetzt wird ja so eine Art Feindbild erstellt. Man könnte ja jetzt denken, okay, der Reiche wird auch aus der Erfahrung, wie wir das in der Gesellschaft haben, die Reichen benehmen sich halt scheiße und ist klar, dass die nicht ins Himmelreich kommen. Deswegen spricht dieser Spruch die Leute an. Da ist doch schon dieser Impuls drin, der Reiche ist der Böse, der benimmt sich amoralisch, ist sowieso nicht gottgläubig aufgrund seines Reichtums und deswegen kann er gar nicht ins Himmelreich kommen. Und da ist Jesus, der bestätigt ja scheinbar dieses Klischee oder arbeitet auch damit. Und da kann man ihm durchaus Populismus vorwerfen.
Ja, aber das sagst du ja auch nicht in den luftleeren Raum, ne? Also sag ja nicht einfach so alle Reichen, sondern ich glaube, da geht ja die Geschichte vor mit irgendeiner reichen Person, die sagt, hey, was soll ich denn eigentlich machen, ne? Ich gebe ja schon den zehnten Teil ab von allem, ne, dieses jüdische Gesetz, hat da versucht, alle Gesetze zu befolgen und sagt ja, glaube ich, sogar noch, wenn es jetzt die Stelle ist, habe ich jetzt nicht im Kopf, ich folge allen Gesetzen, was ja schon völlig idiotisch ist, weil es natürlich wahrscheinlich niemanden gibt, der das jemals geschafft hat. Mhm. Das haut er einfach so raus und ich glaube, Jesus sagt dann, ja, verkauf alles, was du hast, gib dein Geld in den Arm und dann komm und folg mir nach. Ja. Mhm. Und dann sagt er natürlich, shit, ja, nicht so vielleicht. Und ich bin da 100% dabei, ne? Ja, würde ich all mein Geld, alles, was ich habe, verkaufen, das Geld einfach in den Arm geben und dann auf Wanderpredigt gehen? So hell no, ja, irgendwie. Also da müsste schon einiges passieren, dass das bei mir halt ist, ne? Also und auf diese Reaktion sagt er halt dann, ne? Also, hey, du hast alles so krass an diesen Reichtum, an diesen Besitz, an deine Sicherheiten gehängt, dass du halt einfach nicht mehr raffst, um was es halt geht, ne? Und das tritt mir halt schon an mein eigenes Schienbein. Und das ist ja auch das, was ich gut finde, ja, so irgendwie, ja? Also mich da so rausreißen zu lassen. Klar, interpretiert es natürlich jetzt irgendwie auch, aber ich hoffe, dass so eine Art, das einfach mal stehen lässt, dass es mich auch ärgert, dass es nicht so eine komplette Verrationalisierung ist, ne, wie jetzt irgendwie zu überlegen, muss jetzt, also alles, was halt irgendwie, ja, sondern einfach so, ja, ist so, ich bin einfach, in den Augen von Jesus gehöre ich wahrscheinlich genau zu diesen Reichen und, kann mir dadurch einmal so ans Schienbein treten lassen, an mein Inneres und so, hey, du hast es halt auch nicht gerafft, so irgendwie, ne, oder?
Also der Kontext, den finde ich gut eingeordnet. Ich möchte das nochmal mit einem Jesus-Zitat unterstreichen. Ich bin heute der Geber der Zitate. Pass auf, Markus 8, 34. Ne? Und Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es behalten. Das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast. Ja, du bist gezwungen durch dieses Wachrütteln des Reichen, der jetzt irgendwie alles hergeben muss und Jesus nachfolgen muss, in dieses Paradox, dich irgendwie zu entscheiden. Und du sagst, nee, also das kann ich nicht machen. Das ist ja hier mein Leben wegschmeißen. Wie soll das funktionieren? Und genau das ist der Punkt. Ja, wer sich selbst verleugnet, der und das Kreuz aufnimmt, der kann jünger werden.
Aber vielleicht ist das Geniale, ja, dass es dich halt ins Nachdenken bringt dann, ne? Und dass man sich halt, ja, okay, was ist denn jetzt mit meiner eigenen Familie? Ne, also, das kann er, ne? Also, ich meine, Jesus sagt ja auch an einer anderen Stelle, scheiß auf meine Familie, ne? Wer sind schon meine Brüder und so weiter, ne? Also, das ist ja heute schon wild genug und damals war Familie ja eher wahrscheinlich noch wichtiger und ne? Und noch weiß nicht, größer in der Gesellschaft sozusagen oder als heute. Das triggert einen dann ja schon, und also triggert Sachen in einem, ne? Also auslöst, dass man nachdenkt, meine ich damit. Was ist der qualitative Unterschied zu dem, was wir zum Beispiel politisch Populisten nennen heutzutage? Ja? Weil ich habe so eine gewisse Aufrührung, weiß ich nicht, irgendwas, also muss ja anrühren oder so, ne? Oder ist es eher so ein, genau, das habe ich schon immer gewusst, ja, so irgendwie. Oder wenn doch nur alle so denken wie ich. Ich vermute, die meisten Populisten lösen eher das aus, anstatt so ein, shit, ich muss nach Hause gehen und mein Leben überdenken oder so, ja? Oder, ich vermute, dass durch die meisten populistischen Sachen man nicht so sehr ins Selbstnachgrübeln kommt, sondern eher in so ein einfaches Schema kommt. Also, ne, und das wäre natürlich dann schon ein entscheidender Unterschied. Also würdest du da mitgehen? Ich habe natürlich jetzt keine.
Klingt spannend.
Nicht ewig lang drüber nachgedacht, aber scheint mir schon auf den ersten Blick so zu sein. Oder fällt dir ein Populist ein oder eine Populistin?
Erstmal würde ich dein Bild unterstreichen. Ich glaube, entweder hast du beim Populisten die Erlösungen und Antworten, die eben sowieso deinem Weltbild entsprechen und du kannst das nur noch bestätigen, so wie ja, genau, das habe ich schon immer gedacht. Oder wenn du neuen Inhalt und neuen Input bekommst, dann passt das sozusagen, passt genau zu deinem Weltbild. Also es ist ja schon so, dass sozusagen neue Inhalte reinkommen, neue Erzählungen, neue Probleme und Problemlösungen. Du kannst ja nicht schon alles gewusst haben, da kommen schon neue Sachen zu dir, aber die passen gut in das Schema hinein. Die lassen sich sozusagen an der Kette addieren. Und was wir jetzt schon mal bei Jesus haben, ist, dass er diese Kette immer wieder durchschneidet. Er sagt nicht etwas, was die Leute, wo die sagen, oh ja, auf jeden Fall Jesus, true. Ey, volle Kanne hast du das jetzt richtig beschrieben, die Römer schon wieder. Sondern was seine Antworten sind, die hauen dich so raus. Also was will der jetzt von mir? Warum erzählt er jetzt irgendwas von Gott? Ich will doch hier da mein Problem haben, lösen. Also irgendwie dieses Herausheben, Herausreißen und genau Antworten zu präsentieren, die dich schockieren. Ja, also gerade, ich finde, also am eins der schockierendsten Zitate, ich hau's noch mal raus. Matthäus 10, 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien von seinem Vater, Mutter, Kind, Schwiegertochter, Schwiegermutter, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und so weiter. Also das ist ja nun keine anschmiegsame, populistische Antwort auf irgendwas. Ja? Hier wird mir radikal mit der Axt durchgehauen, oder?
Das ist wohl so, ja. Crazy. Ich glaube, dass schon auch Populisten so ein bisschen was Rausreißendes haben können. Und dann habe ich nur erst gedacht, ja, okay, aber vielleicht ist es halt auch nur das, was man innerlich auch hören möchte, ne? Also wenn ich jetzt eine Verschwörung aufdecke und am Ende ist natürlich alles genauso, wie es jetzt in mich reinpasst, ne? Und auch so dieses Aufbauen von Weltbildern, auch gerade so ein bisschen intellektuell angehauchte PopulistInnen, ne? Die halt dann schon auch so intellektuell Kunststücke zusammenbauen, ne, die dann aber alle irgendwie zusammenpassen und plötzlich geht dir so ein Licht auf und so, ja, stimmt, so habe ich das halt noch nicht gesehen, aber es, ne, und das kann ja auch Leute überzeugen, die noch nicht so überzeugt waren.
Es gibt ja Leute, die glauben an Reptiloiden, wie das Zeug heißt. Ich meine, das kannst du dir selber nicht ausdenken. Das muss ja jemand erfunden haben und die Leute müssen das ja schlucken. Und das ist doch also sozusagen, das ist halt so abstrus, dass das sozusagen dich ja schon irgendwie aushebelt aus deiner Normalität, wenn du ernsthaft glaubst, es gibt hier Reptilienmenschen irgendwie.
Ja, wohl, das ist vielleicht auch noch eine andere Sache, weil das ja dann schon, das hängt natürlich irgendwie, ach, ich weiß nicht, nee, ich glaube, es hängt nicht unbedingt zusammen. Es ist halt diese Verschwörungsideologie und Populismus. Ich glaube, das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Die können sich
Okay.
verstärken oder auch benutzen, aber ich glaube, auch gerade, ja, auch einen vielleicht positiven Populismus, wir haben ja schon einfache Sprache bei zum Beispiel wissenschaftlichen Sachen erklären und so angesprochen. Also vielleicht noch
Das
mal
würdest du noch mal
Einwurf.
unterscheiden.
Ja, genau. Also wir wissen, wir hangeln uns jetzt noch nicht an der Wikipedia-Definition von Populist entlang, sondern nur so ein bisschen, wir beobachten quasi so ein bisschen, ne, was gibt es da und vergleichen das vielleicht noch mal, um das zur Einordnung sozusagen.
Okay, aber du hast natürlich recht, dass man das gut differenzieren kann, Verschwörungstheorien, die wirklich mit Lügen arbeiten und Populisten, die schon auch Wahrheit durchaus sagen können, nur in einfachen Sätze und in einfache Rhetorik gekleidet, ne?
Ja, oder ist man dann, das wäre auch die Frage, ne, bist du dann Populist? Aber wahrscheinlich schon, weil immer wenn du was vereinfachst du ja und lässt Sachen weg und das ist ja auch eine Kunst. Wobei man ja wahrscheinlich schon, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass alle, man denkt das immer so, ne? Weil immer, wenn man irgendwie einen Artikel liest, keine Ahnung, das nächste Interview mit Politiker XY, dann kommt immer direkt danach, ja, aber er hat auch 28 Mal gelogen oder 50 Fake News oder was auch immer. Eine andere Sache, die finde ich auch interessant. Ich glaube, es ist ganz, ganz oft so bei Leuten, die dann auch Populisten folgen, sage ich mal. Wenn man da so fragt, so, ja, aber das ist doch gar nicht so. Ja, es gibt doch jetzt gar nicht, weiß ich nicht, Kriminalitätsrate, das und das, oder es ist doch gar nicht hier und das passiert. Mhm. Das geht überhaupt nicht um Fakten, sondern es geht darum, dass jemand ausspricht, was ein Problem ist.
Mhm.
Ne? Also, und das finde ich ja auch schon irgendwie valide. Also nicht, natürlich nicht dieser betrügerische Teil dahinter, sondern dieses, dieses Geschichten erzählen, die eine Nachricht transportieren, auch wenn ne, es im Fakten, im reinen Faktending nicht so klar ist oder vielleicht sogar überhaupt nicht passiert ist. Und das finde ich auch sehr interessant, weil man tut das ja, ich zumindest, ja instinktiv ablehnen und irgendwie als Betrug auffassen.
Ja.
Aber auch gerade, da haben wir auch schon öfter mal in den Podcasts drüber gesprochen, gerade auch in religiösen Geschichten und auch in Bibel und so weiter, gibt es ja auch Wahrheitstransport, der sozusagen nicht nur auf historischen Fakten beruht, sondern viel tiefer geht. Ne?
Ein einfaches Beispiel wäre das Kreuz. Geschichtlich ist das Kreuz einfach ein Tötungswerkzeug gewesen, um Jesus zu töten. Aber die Interpretation des Kreuzes als Erlösungswerk ist genau so eine Geschichte, die versucht, diese Krise, dass der Meister gestorben ist, ja total irgendwie zu beantworten und zu lösen.
Ja, vielleicht. Oder ich finde es anschaulicher noch in alttestamentlichen Sachen, ne? Wie zum Beispiel, ich habe gerade an Kain und Abel gedacht, ne? Dass natürlich die Interpretationsvielfalt sehr reduziert ist, wenn man sagt, ja gut, waren halt zwei Brüder, haben sich halt umgebracht. Ne? Was können wir davon jetzt lernen? Ist halt irgendwie halt mal so passiert. Oder ob man halt glaubt, dass da in dieser Geschichte eben ganz tiefgehende Wahrheiten verwoben sind, ne? Die halt in kunstvoller Art und Weise transportiert wurden, auch über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, ne? Und so. Und das dann am Ende ist, die Wahrheit immer noch da ist, auch wenn irgendwann jemand sagt, ich habe jetzt aber hier zwei Schädel ausgegraben und der Abel wurde überhaupt nicht erschlagen, sondern er hat einen Herzinfarkt, ja, oder so. Würde ja überhaupt nichts sozusagen dann wegnehmen von der eigentlichen Message. Und so würden, also das ist schon super interessant, finde ich gerade, weil, ja gut, das ist vielleicht auch so eine gewisse Bubble oder ich denke jetzt irgendwie so Amerika-Wahlkampf konzentriert, ne? Dass man halt sagt, dass es da schon Leute gibt, die zum Beispiel auf gerade so die konservativen Christen in den USA oder wahrscheinlich hier auch sowas ablehnen würden auf die Bibel. Aber dann im Wahlkampf sowas zum Beispiel dann auch voll okay, ne? Also für die ist dann total einleuchtend, dass es nicht darum geht, ist jetzt hier irgendwie der Mexikaner wirklich, was weiß ich, sondern die geht es quasi um die Modellstory dahinter, ne? Also dass also, ja, es geht nicht um den Einzelfall, sondern um systemisches Problem.
Ja, aber da würde ich jetzt nochmal kritisch rückfragen. Also was wir in Deutschland halt oft haben, das ist jetzt mit dieser Bürgergelddebatte auch wieder irgendwie aufgetaucht. Es gibt so ein Bashing von Hartz-IV-Leuten oder Bürgergeldempfängern. Und es wird suggeriert, als sei das wirklich ein massives Systemproblem. Ja, und sozusagen, wir werden da irgendwie ausgebeutet von den Milliarden Hartz-IV-Empfängern, die lassen Deutschland ausbluten wie sonst nichts. Ja, das ist so das Narrativ. Aber da wird sozusagen doch selbst ein Problem erfunden, nicht nur die Lösung. Ja, man könnte ja sagen, okay, wir haben wirklich ein Problem, die Populisten bieten aber irgendwie komische Lösungen an, die funktionieren nicht, sondern man würde doch jetzt sagen, auch das Problem ist doch ein fiktives. Es gibt wahrscheinlich 0,5% Arbeitslose, die Hartz IV bekommen und das ist so irrelevant, wie viel Geld die kriegen im Vergleich zu den Milliarden, die, was weiß ich, im Gesundheitssektor verbrannt werden. Aber das wird sozusagen trotzdem mega hochgehypt. Und würdest du da nicht sagen, also da ist doch sozusagen auch schon das Problem, eine Fiktion, eine Geschichte. Was soll denn für eine Wahrheit dahinter stecken?
Ich kenne die Zahlen, ich weiß es nicht. Aber bei mir löst es schon auch so aus, dass es natürlich einen Ausnutzen von Sozialthemen gibt, ne? Das was mit meinem Gerechtigkeitssinn macht. Ne, also wenn man dann die eine Person kennt, ne, die halt irgendwie, keine Ahnung, auf Kosten der anderen und dann ist sie nicht mal nett, ja, also irgendwie, also diese Sachen werden halt schon, glaube ich, ausgeführt oder jetzt auch Bürgergeld Ukraine oder so, ne? Die Leute, die dann aus der Ukraine geflohen sind, hier aufgenommen werden, die sofort Bürgergeld bekommen. Wenn du selber beantragst, ist natürlich dann aber ein Riesendrama und du kriegst gar nichts und Gängelei und hin und her. Und dass man das dann halt so als ungerecht wahrnimmt, das kann ich schon absolut nachvollziehen. Wobei das dann halt ganz oft dieses Ausspielen der, sagen wir mal, armen Schichten gegeneinander ist natürlich, ne? Das ist ja auch so ein ganz klassisches Ding. Aber auf der anderen Seite, ja, ich bin mir aber auch nicht sicher, weil ich glaube, ich möchte da diesen Weg nicht runtergehen, sagt man das in Deutsch, weil so dieses Aufrechnen von Sachen dahinter steht. Ne, also das gibt's ja zum Beispiel auch in der Klimakritik, dass du dann sagst, ja, ist ja völlig egal, ob ich jetzt hier Diesel fahre oder SUV, ne, guck doch mal da drüben, was diese Chemiefabrik verbrennt, ja, und in dem Vergleich bin ich ja gar nichts oder so. Also du hast, man hat da in ganz vielen Ebenen, oder warum sollte Deutschland CO2 sparen, wenn sie doch in der Welt nur so und so viel haben oder so, ne? Und also du hast das, glaube ich, auch auf vielen Ebenen, und das ist, glaube ich, bestimmt irgendeine Art von Argumentationssystemfehler, ne? So eine Art Whataboutism. Ne? Als ob es halt Ungerechtigkeit plötzlich okay wäre.
Das ist selbst eine populistische Methode, das zu machen.
Ja, vielleicht, ne?
Wahrscheinlich. Ja, also das wäre ja so ein klassischer, man weiß nicht, vielleicht so ein linker Zug zu sagen, warum hier um die Armen sich kümmern, schaut mal die Konzerne, wie die uns ausbeuten. Man vergleicht und verschiebt sofort die Argumentation an das Problem. Also das ist ein populistischer Zug.
Ja, manchmal ist es auch ein effektiver, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, investiere ich jetzt viele von meinen Ressourcen, das hier zu machen, oder lieber die gleiche Anzahl da drüben und dann kann ich viel mehr Impact haben und so. Das ist ja schon auch teilweise valide. Sondern geht es halt immer ein bisschen drauf um, ja, in Englisch sagt man da good faith oder so, ne? Also geht es mir jetzt nur darum, einen Punkt zu machen oder irgendwie recht zu behalten, oder geht es mir wirklich darum, ein Problem zu lösen? Und ich glaube, dass es halt oft eher darum geht, einen Punkt zu machen oder halt irgendwie, weiß ich nicht, recht zu behalten und nicht, also wenn jemand sagt, Kohlekraft ist doch viel schlimmer als Atomkraft, ne? Lass doch, dann geht es oft nicht darum, die Kohlekraftwerke zu reduzieren, ne, sozusagen, und halt alles daran zu legen, dass wir jetzt keine Kohle mehr verbrennen, sondern da geht es ja eher darum, was anderes zu rechtfertigen, ja, oder so. Also, verstehst du, was ich meine?
Ja. Ja, und ich frage mich, ob Jesus das nicht genauso macht. Also, indem er sozusagen das Problem und die Lösung der Menschen lokalisiert als ein theologisches, nämlich dass sie zum Beispiel in Sünden leben oder von Gott entfernt leben, nicht nach seinem Gesetz leben, versucht er doch sozusagen neue Problemfelder, wie du sagst, als eine Geschichte zu verpacken, vielleicht sogar in Gleichnissen, und schafft sozusagen ein Narrativ, wo neues Problem thematisiert wird, nämlich das Gottesproblem, das theologische Problem, was die Leute mit Gott haben. Und er bietet ihnen natürlich auch die Lösung dafür an, ne? Folge mir nach und so weiter, das Evangelium. Ist das nicht, also rein auf der, ich meine jetzt hier wirklich auf der Redekunst des Populismus, macht er nicht genau das Gleiche? Er erzählt Geschichten, die peripher was mit der Realität zu tun haben, verlagert aber das Problem auf einen theologischen Standpunkt.
Ja, aber ich glaube, weil es ihm um den Kern geht in dem Fall. Mhm. Na, also weil er nicht Interesse hat an, also ich weiß jetzt auch nicht, ob das immer so stimmt, aber es geht ihm ja schon darum, die Grundproblematik aufzuzeigen, ne? Also dass es die Leute sich nicht sich selbst und Gott und die anderen lieben, sozusagen, ne? Oder so, also, und auch dieses, ja, es ist schon auf jeden Fall eine Rückbesinnung auf, ja, du sagst es ja, ne, ein theologisches Problem sozusagen. Auch ein soziales, glaube ich, das kann man, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt trennen. Also er versucht aber, die Perspektive zu verschieben, ne? Er sagt ja nicht irgendwie, ja, dann die Römer sind doch gar nicht so schlimm oder die Perser wären noch viel schlimmer oder so, oder weiß ich nicht, ne, kenne mich nicht aus in der Historie. Ne, sondern er dreht das ja irgendwie ganz um, ne? So, liebe deine Feinde und so weiter.
Ja, aber trotzdem, man könnte ihm ja vorwerfen, okay, anstatt hier wirklich die Probleme zu thematisieren, die Leute hier vor Ort haben, überhebt er das theologisch und sagt, naja, der wirkliche Feind ist der Teufel und der wahre Löser der Probleme ist Gott. Ne? Also er hat schon wieder, er konstruiert, ich leg jetzt mal dem Jesus ein bisschen was Böses in den Mund.
Ja, ich wollte gerade sagen,
das kann man, ich übertreibe mal nicht, aber,
nicht halten, diese
aber jedenfalls, diese ne, man könnte ihm ja vorwerfen, er erzeugt Feindesbilder, die sind halt einfach nur theologisch. Die sind einfach nicht sozusagen innerweltlich irgendwie zu sehen. Die bösen Geister, die er austreibt, ja, Dämonenaustreibung, perfektes Beispiel. Die Schweine, die dann platt gemacht.
Nee, aber ich glaube, das ist nur ein Teil davon. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall zwei Sachen. Auf der einen Seite, natürlich, ne, geht es ja darum, kehre um, ne, folge mir nach, das ist auf jeden Fall so. Aber er belässt es ja nicht auf der spirituellen Ebene, ne, sondern er heilt ja die Leute, ne, er kümmert sich zu, also wendet sich zu, gibt Aufmerksamkeit den Ausgegrenzten, den Kranken, den Kindern, Frauen und so weiter. Also du merkst ja auch schon so eine krasse Zuwendung irgendwie auch, ne? Und so ein in den Dreck gehen. Und also er ist ja jetzt kein Philosoph, der halt da jetzt irgendwie ein System draus baut, ne? Und ich glaube, er lässt auch nicht zu, dass man so ein richtiges System draus baut. Und das ist ja auch das Attraktive, ne? Also,
naja, und da würde ich dir widersprechen.
Ja, er bietet ja. Ja, da bin ich gespannt, aber weil er gibt ja überhaupt gar keine politische Lösung. Überhaupt
ja.
nicht.
Ja, okay.
Also da bin ich du kannst dir, ja keinen. Ja, kannst ja nicht sagen, ja, und jetzt lass mal hier Demokratie einführen und dann machen wir hier alle eine Sitzblockade und gewaltfreie Demo gegen die Römer und dann gehen die alle weg. Ist ja überhaupt nicht seine Agenda, also so gar nicht. Ne? Also das ist ja jetzt vielleicht ein Unterschied auch zu Mahatma Gandhi oder so, ne? Der irgendwie hat er wirklich überhaupt gar keine politische Agenda, sondern immer, also immer sekundär sozusagen, ne? Mach halt keinen Scheiß, kümmere dich um deine, um die Leute, bleib, weiß nicht, folg mir nach und so was Radikales halt natürlich irgendwie schon, ist auch nicht nur so karikativ, aber halt karitativ, aber halt nicht, genau, wie ich vorher schon gesagt habe, kein Umsturzplan gegen die Römer, aber halt jetzt anders, sondern radikaler Umsturzplan bei dir selbst und so.
Ja, okay, also mein Widerspruch richtet sich nicht gegen das, was nicht gegen das Letzte, was du gesagt hast, sondern ich glaube, davor hast du irgendwie gesagt, er lässt sich nicht ausnutzen oder so. Und da muss ich sagen, will ich nur noch mal zu denken geben, was die Kirche dann im Nachhinein mit Jesus und mit seiner Botschaft macht, ist ja schon in gewisser Hinsicht eine populistische Ausnutzung. Nehmen wir ein Beispiel, katholische Kirche in Zeiten der Reformation. Was machen die Leute? Die sagen ihren Gläubigen, kommt zu uns, tut Buße, lasst ein bisschen Geld klingeln in der Kollekte und wir vergeben euch die Sünden. Ne? Ein Gesetz von Jesus, Petrus kann das machen und die Kirche kann das auch machen. Das ist deren Argumentation. Das heißt, hier wird da wird sozusagen das Problem, das Jesus irgendwie scheinbar schon aufmacht mit Sünde und Sündenvergebung, das wird nun in ein System gequetscht von der Kirche und direkt ausgenutzt. Und zwar recht populistisch. Ja, die Leute kommen, kriegen ihre Sünden vergeben, lassen das Geld klingeln, die Kirche baut Kirchen. Ne? Und da.
Ja, aber so habe ich das so gesagt mit dem Ausdruck.
Nein,
so
nein, aber das könnte man ja, man könnte Jesus, ja gut, vorwerfen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das System ist nicht proof. Ja, es ist nicht, das, was Jesus da sozusagen, die Perspektive, die er schafft, die ist nicht unkorrumpierbar, sondern die lässt sich ganz gut in die menschlichen
Zwecke. Sie lässt sich vor den Karren spannen, ja, natürlich. Ja,
genau. Genau.
Wobei man halt sagen muss, ja, ist so, aber auch 2000 Jahre später gibt es immer noch viele unerschütterliche Menschen, die sich da drauf rückbesinnen, sozusagen, ne? Dass es irgendwann ein Christentum gab, was eben im Dreck entstanden ist und nicht direkt Staatsreligion war. Ne? Und vielleicht war das ja auch irgendwie gar nicht so schlau mit dieser Staatsreligion. Ne? Also klar, hat irgendwie die Zahlen vorangebracht, aber spätestens, in den 90ern habe ich das öfter gehört, ne? Dass man auch Zahlen so als Argumentation nimmt. Ne? Das Christentum, wenn man hier jetzt alle Katholiken, Orthodoxen und so zusammenzählt, dann ist ja auch die weitaus größte Weltreligion. Ne? Und dann so, ja, gut, dann muss natürlich was sein. Ne? Jetzt dreht sich das Ganze langsam um. Die Muslime holen auf und werden uns sicherlich irgendwann überrunden. Und da merkt man so, ja, nee, natürlich kommt es halt nicht auf die Zahl an, ne? Sondern es muss ja irgendwas anderes es geben. Das heißt, wir hatten es ja auch schon mal. Ich finde es aber auch spannend, welche Kirchen, also christlichen Gemeinschaften weltweit halt mehr Impact haben, wachsen und irgendwie auch anscheinend die Leute bekommen, ne? Also überzeugen. das ist, da, das wäre tatsächlich auch so ein bisschen im Thema drin, ne? Weil man könnte ja schon, das sind meistens eher konservative Strömungen, eher emotionale Strömungen und vielleicht auch, um beim Thema zu bleiben, manchmal populistischere Strömungen, die da auch zumindest Erfolg haben und ich glaube jetzt auch nicht nur negativen Erfolg sozusagen, ne, sondern auch wirklich einen Impact auf das Leben von Menschen haben, durchaus auch oft mit gutem Willen und manchmal auch, oder ich glaube oft mit gutem Ausgang, jetzt nicht, dass da alles perfekt wäre oder so. Aber die Leute machen das ja schon freiwillig, ne? So und also hoffe ich doch zum größten Teil. Könnte man, ich weiß nicht ganz genau, also wie man da eine Brücke schlagen kann, ne? Aber hat das jetzt was mit Religion überhaupt zu tun oder ist es nicht generell auch so, dass eben Populismus im Allgemeinen oder alles, was irgendwie in die Richtung geht oder so? Aber ich weiß es nicht. Vielleicht, um nochmal so ein ganz anderes Ding zu schlagen, vielleicht ist es aber auch wichtig, dass ja, keine Ahnung, das bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite, dass man sagt, Populismus kann natürlich eine Vereinfachung sein, die so eben eine Vereinfachung ist, ne, und die man eigentlich nicht möchte. Auf der anderen Seite könnte aber auch eine gewisse Art von Populismus ein Eingeständnis sein, dass die Dinge halt einfach nicht so berechenbar und so durchplanbar und so durchschaubar sind, wie man das gedacht hat. Also auch im Zuge der Wissenschaft und so, ne? Also ich bin neulich wieder einer meiner Lieblings-Twitter-Accounts ist Existential Comics. Der hat irgendwie über den Weg gelaufen. Ja, die Wissenschaft, die hat uns halt dazu geführt, dass wir gemerkt haben, ja, diese ganze schöne Magiewelt, die gibt's gar nicht und ist alles nur noch langweilige Realität. Bis es dann zur Quantenmechanik kam, die uns quasi gezeigt hat, eigentlich gibt's die ganze langweilige Wissenschaft, Realität gar nicht und das ist alles einfach quasi Magie. Genau, also dass man halt irgendwie wieder so ein bisschen zurückkommt, ne? Also ich glaube, das habe ich ja schon öfter auch mal gesagt hier im Podcast, dass ich in vielen Sachen sehe, dass so die etablierten Modelle, die auch oft sehr empirisch wissenschaftlich geprägt sind, oder vielleicht auch nicht so sehr empirisch nur, sondern also gefühlt nicht, sondern auch viel so auf Systemen beruhen, auf Durchschaubarkeit und so. Und dass das jetzt langsam eben auch in den Gesellschaften wieder ankommt, dass es eben nicht so durchschaubar ist in ganz, 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 ganz vielen Sachen, sondern ganz viel Unsicherheiten gibt. Und das kann man natürlich dann ganz, ganz leicht überdrehen und sagen so, ja, ist alles Blödsinn, ne? Da muss man natürlich jetzt nicht meiner Meinung nach hin, aber man kann, glaube ich, schon auch in einer positiven Art und Weise sagen, es gibt eben viel, was wir halt einfach nicht wissen. Mhm. Und man muss auch vorsichtig sein, ne? Also was man alles geglaubt hat, was auf jeden Fall belegt ist und dann kommt einfach nur die nächste Studie oder was auch immer, ne? Also dass man da halt, das widerspricht sich natürlich nicht für eingefleischte Empirie-Wissenschaftsfans, ja, aber so von der Wahrnehmung her finde ich das dann auch gar nicht so weltfremd, dass man irgendwie meint, es gibt nicht nur eine Simplifizierung, sondern auch eine Anerkennung, dass Dinge so kompliziert sind, dass man das eben auch Schlüsse, die kompliziert getroffen werden, oft eben daneben lagen. Und dass es ja auch eine Realitätserfahrung ist, gerade von vielleicht Leuten, die schon ein bisschen älter sind, dass man sagt so, hey, wie viele Sachen haben sich denn schon wieder geändert? Ne? Die hat man halt geglaubt, ne? Und keine Ahnung. Da gibt's ja in ganz vielen banalen bis nicht banalen Sachen auch viele, viele Beispiele, wo man natürlich nicht sagt, alle Methoden, ne? Aber dieses Weltbild ist halt erschüttert. Dass man alles in Systeme pressen kann. Egal, ich glaube, du hast grob verstanden, was ich meine und woher das vielleicht auch kommen kann und wo es vielleicht auch eine gewisse Ehrlichkeit auch mitbringen kann. Also, ja, es geht natürlich ein bisschen gegen mich, wenn ich das sage, ja, weil ich natürlich auch, ja, es auch immer schade finde, wenn Dinge zu sehr vereinfacht werden.
Ja, ich bin da schon bei dir. Was wir ein bisschen vernachlässigen bei dieser Diskussion jetzt, dass wir sehr auf System und Rhetorik setzen. Also wie funktioniert das? Wie kriegt man, also was sind die Abläufe von Populismus? Probleme, einfache Lösungen und was mir noch fehlt ist, und das ist nochmal, das wirft nochmal ein anderes Licht auf Jesus, glaube ich, Populistische Bewegung gibt es ja als Bewegungen kaum, sondern wenn wir sie uns vorstellen, dann gibt es immer Personen, die im Mittelpunkt stehen. Also klassisch Donald Trump, Da sieht man, das konzentriert sich auf eine Persönlichkeit. Und ich glaube, das darf man nicht vernachlässigen, dass populistische Bewegungen einen charismatischen Führer oder irgendeine Persönlichkeit haben, die sozusagen als Frontman oder Frontfrau agieren muss. Und das kann man jetzt durchaus auf Jesus übertragen. Also Charismatiker muss man schon sein, sonst funktioniert das mit dem Populismus nicht. Und ich glaube, es ist recht unzweifelhaft zu sagen, dass der Jesus ein charismatischer Kerl war.
Ja, aber ist es so, dass es gibt ja auch viele Figuren, die jetzt nicht, zumindest, ich weiß nicht, ob sie wirklich gar nicht populistisch sind, wahrscheinlich schon, also keine Ahnung, es gibt ja viele, keine Ahnung, der Papst, John F. Kennedy, Edward Snowden, die hat irgendwie Mahatma Gandhi, es gibt ja schon auch viele wirklich berühmte Leute, die auch Impact hatten, Leute hinter sich bekommen haben, Leute überzeugt haben, ne? Martin Luther King und so. Die keine einfachen Antworten, ja, oder vielleicht schon auch Dinge runtergebrochen haben, natürlich. Aber die würden ja zumindest nicht im heutigen Diskurs einfach so als Populisten bezeichnet werden.
Ja, aber warum eigentlich nicht? Weil wir das heute negativ sozusagen labeln. Aber würde man nicht sagen, Martin Luther King, natürlich ist das sozusagen ein super kritischer und selbstkritischer Mensch. Und vielleicht ist das der Punkt, die Selbstkritik, die vielleicht bestimmten Populisten heute fehlt. Aber dennoch würde doch auch Martin Luther King relativ klare und einfache Antworten auf das Problem liefern. Der würde ja jetzt nicht irgendwie da eine philosophische Debatte irgendwie mit dem Präsidenten führen wollen, sondern klar, wir brauchen Rechte für die Schwarzen. Das war seine Antwort.
Ja, aber vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied, den wir am Anfang auch schon hatten, zwischen verschiedenen, also zwischen diesem Vereinfachen auf eine positive Art und Weise von komplizierten Themen. Und dass Populismus vielleicht nicht nur eine Vereinfachung ist, da würde uns jetzt wahrscheinlich wirklich die Wikipedia-Definition helfen, sondern eben auch dieses Setzen auf leichte Feindbilder oder so. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, Martin Luther King hat ja nicht gesagt, alle Weißen sind blöd. Mhm. Oder so, ne? Also es gab kein einfaches Feindbild. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund. Und man könnte auch überlegen, ist er wirklich so radikal gewesen, wie zum Beispiel Jesus radikal war? Also wenn wir jetzt in unsere andere Richtung dann argumentieren. Mhm. Und aber was ich interessant fand nochmal ist, ob unser Problem oder das, was negativ oft so ist, halt eben auch mit autoritären Figuren zusammenhängt. Also generell ist mir, finde ich, sollte es ja viel mehr in der Gesellschaft und auch politisch einen Unterschied geben zwischen Freiheit und autoritär und nicht so sehr zwischen links und rechts. Ne? Also es gibt ja sowohl linke als auch rechte Politikströmungen, die halt autoritär sind und welche, die eher freiheitsorientiert sind. Und das halt quasi das, was zurzeit meiner Meinung nach großteils problematisch ist, vor allem eben die zuwachsende Autoritätshörigkeit ist. Mhm. Und nicht so sehr, ne, ist es jetzt links oder rechts, sondern, also ich will das jetzt nicht zu sehr ausspielen, aber ich glaube, da sollte man mehr Fokus drauf legen. Und viele Personen, die heutzutage populistisch bezeichnet werden zumindest in den großen Medien, sage ich mal, sind natürlich auch oft autoritär unterwegs. Und das war natürlich bei Jesus jetzt zum Beispiel nicht unbedingt, eigentlich nicht der Fall. Ich überlege aber gerade, ob es auch meine eigene Bubble ist, ne? Also ob es auch Leute gibt, die halt...
Ja, aber Moment, also bei Jesus ist er nicht autoritär. Also heißt das nicht, ich bin die Wahrheit, wer mir nachfolgt, der sieht Gott und so weiter? Ist das
nicht krass? Ja, er hatte schon Autorität, ne? Aber er hat nicht so dieses, er hatte keine King-Allüren, so, ne? Also außer, dass er gesagt hat, er ist ja König, aber halt eben von einer anderen Welt.
Ja, aber was steht auf seinem Kreuz? Inri, Jesus von Nazareth, ja, König der Juden. Ja, das mag wohl sein, ja. Aber diese Satire, ne, kommt sie sozusagen aus dem Nichts? Ah, ich bin da, ich glaube, das ist ganz wackeliges Eis.
Echt, findest du? Also ich würde mich da, also natürlich Autorität auf jeden Fall, ne, Dämonen hauen ab und er sagt was und die, das, also ne, das ist ja schon ein anderes Level als Autorität, als ne, unsere Führer in der Weltgeschichte sonst so hatten. Ich habe bewusst das Wort Führer genannt, aber nicht in einer, oder ist vielleicht, aber Autorität und autoritär ist doch schon noch was anderes, oder?
Ja, klar, das kann man natürlich unterscheiden, ja, ja, ja.
Genau, also auch so dieses Rückbesinnen auf eben genau die Ausgegrenzten und so und auch, ja, aber es ist schon eine gute Frage, ich bin mir jetzt auch nicht mehr, zu 100% sicher, wie ich es am Anfang war, weil es ein bisschen eine Definitionssache ist, ne?
Ja, also übrigens, Wikipedia arbeitet, das ist jetzt, kann man viel lesen, aber am Anfang arbeitet Wikipedia mit der Unterscheidung von Volk und Elite. Das ist so die klassische Schiene, was den heutigen Populismus sicherlich betrifft. Ja, du hast irgendwie das Volk, was auch immer das für eine Masse sein soll, und du hast die korrupte Elite, das sind dann die Politiker. Das sind die klassischen Schienen, die heute im politischen Populismus so betrieben werden. Und da haben wir natürlich, ja, Martin Luther King lässt sich da vielleicht ganz partiell auch noch einreihen, ja, das schwarze Volk und die Elite in Washington oder wo auch immer, die sozusagen die Rechte nicht gibt, beziehungsweise bei Gandhi dann die Engländer, die dann die Sklavenherrschaft auch Recht erhalten.
Aber obwohl es da eher um Herrschen, ja. Ich glaube aber, Elite ist wahrscheinlich nicht nur die Herrschenden, das ist nicht der König, ne? Wenn du gegen König bist, bist du ja nicht Populist, sondern vielleicht auch eher so dieses, alle Menschen, die überhaupt Ahnung haben, ne? Ist ja auch eine Elite, ne? Also auch WissenschaftlerInnen und so weiter, die dann auch diskreditiert werden, ne? Wenn die halt sagen, ist halt vielleicht irgendwie doch ganz anders oder so, ne? Also eine Kompetenz, Abwahl sozusagen. Aber ich muss schon sagen, wo du es jetzt vorgelesen hast, also Jesus ist ja auch voll dabei dann. Ne? Er ist ja jetzt da nicht ausgrenzend, ne? Also er geht ja auch zu den, also das ist ja auch das Spannende, ne? Dass er zum Beispiel da zu den Betrügern und Zolleintreibern geht. Ne? Keine Ahnung, Zolleintreiber heute wahrscheinlich irgendwie so ein Heuschreckenbanker oder so, so ungefähr das Level. Oder auch Kollaborateure, ne? Und so. Also da hat er ja schon auch irgendwie einen echt inklusiven Ansatz, wobei es da ja wahrscheinlich auch eher darum geht, die sind halt eben ausgeschlossen.
Genau, das sind die Sünder.
So, ja. Und deswegen geht er halt zu denen und nicht, weil sie halt Kohle haben. Ne?
Nee, klar, Sünde, ne? Das zieht ihn an, weil das ist die Überwindung, die er ja leistet.
Also heute vielleicht irgendwie eben nicht der Banker, der auf Koks viele Freunde hat und irgendwelche Partys schmeißt. Zu dem würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber vielleicht schon irgendwie, ne? Zu irgendeinem Berufsstand, der halt viel Kohle macht, meinetwegen, aber halt total unangesehen ist, weiß ich nicht. Mir kommen da nur shady Leute rein und wie weiß ich nicht, irgendwelche, ich denke da immer an irgendwelche, weiß ich nicht, Cum-Ex-Geschäfte oder so. Kein Plan. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt so eine Analogie gibt direkt bei uns, aber das ist wahrscheinlich schon der Unterschied, dass es eben um die Ausgrenzung ging und nicht so sehr um die Kohle, auch als in dem Elitären. Und es ging ihm, glaube ich, auch nicht um Kompetenz oder so, ne? Aber witzigerweise ging es ihm auch nie positiverweise um Kompetenz, ne? Also hat er nie irgendwie kompetente Leute um sich geschart oder sowas, ne? Oder?
Ja, ja. Es waren tatsächlich einfache Leute, ne? Die Fischer da und die.
Ja, aber er hat sich ja eigentlich nie gegen die gegen die Reichen halt, ne? Aber halt nie gegen die Römer oder die Pharisäer. Ja, doch, die Pharisäer vielleicht so ein bisschen, ne? Obwohl er denen ja auch sehr nahe stand.
Also es gibt tatsächlich gute Anklänge, ne? Wo gegen die Elite ein Stück weit Populismus von betrieben wird. Das hat natürlich schon sozusagen traditionelle Anklänge. Wenn du zum Beispiel an den Gedanken denkst, dass Gott die Weisheit der Welt zur Torheit erklärt hat und seine eigene Torheit zur Weisheit erklärt, ja, diese Umkehr der Eliten, die eigentlich ohnmächtig sind und die wahren Mächtigen sind die Ohnmächtigen. Ja, das ist diese Umkehr, mit der scheinbar Gott da arbeitet und die auch Jesus relevant findet, beziehungsweise die sozusagen das Subschema scheinbar, der Sublevel da ist.
Genau, das finde ich aber tatsächlich auch attraktiv, aber das passt ja nicht so sehr zum Populismus, ne? Mhm. Also man sagt ja jetzt schon, ne, reißt die Eliten nieder und wir werden alles besser machen. Aber das ist ja gar nicht das Ziel, ne, von Jesus ist ja nicht, jetzt plötzlich die Bettler als König zu machen, ne, sondern
weil das
die Leiter
ja von
umzudrehen.
Von Anfang an von Gott schon verworfen ist. Ja, die Weisheit der Welt ist ja schon verworfen. Er ist ja in den Augen von Gottes Torheit. Deswegen muss man sozusagen jetzt nicht hier ein politisches Programm machen und mal eben die Römer platt machen. Die sind ja schon verworfen. Das ist schon so das Unterschwellige der Jesu-Botschaft im Reich Gottes. Ne? Aber klar, also man könnte sagen, wenn man das nicht beachtet, dass das die unterschwellige das Narrativ ist, dann könnte man Jesus natürlich für einen Populisten halten, der eigentlich nur die Eliten stürzen will. Und faktisch hat genau das ihn zum Inria gemacht. Der Pilatus hat ihn ja genau deswegen angeklagt und zum König der Juden stilisiert, weil er ihn als König der Juden verstanden hat, der hier einen Umsturz plant, weil er diesen Subtext gar nicht gelesen hat. Des Reich Gottes. Also man könnte ja sagen, das Fazit vielleicht, Jesus ist als Populist gestorben, aber er war ein verkannter Populist.
Ja, ich finde es auf einer gewissen Weise so diese, weiß ich nicht, Einfachheit, Radikalität, finde ich auch schon super sexy und deswegen komme ich auch damit klar zu sagen, ja, in einer gewissen Weise hat er das auch populistisch gemacht, aber genau, eben halt nicht mit irgendwelchen perfiden Hintergedanken, nicht mit irgendwelchen Verschwörungsideologien, nicht mit dem Ausspielen von dem einen, keine Ahnung, den Bettlern gegen die Leprakranken und auch nicht damit, dass wir jetzt plötzlich eine Regierung bilden sollten aus den Fischern, ne, sondern eben indem er dieses ganze System auf den Kopf gestellt hat und eben alles genau da auf einer ganz anderen Ebene dann agiert hat. Und ich glaube, das macht ihn auch super attraktiv. Aber was man, glaube ich, mitnehmen kann, ist, dass er da als Kommunikator natürlich auch gegen das Schienbein getreten hat und auch nicht immer nur, also ich kann mir schon vorstellen, dass man heutzutage dann in den Talkshows sagen würde, so ja, aber das hätte er jetzt ja schon nochmal differenzieren können und so, also da gäbe es sicherlich solche Sachen und da habe ich dann in gewisser Weise auch irgendwie so eine Art Sympathie für, da halt eben dann auch mal was stehen zu lassen und das würde heute, glaube ich, dann auch schnell als Populismus auch verschrien werden. Ne? Aber ich glaube, da sind wir so zum ganzen runden Abschluss gekommen. Wir können ja jetzt total populistisch das Ganze auch, Jesus, war er wirklich Populist? Fragezeichen.
Haha, geil, auf jeden Fall.
Im Bild-Zeitungsniveau und ja, so machen wir das. Und vielleicht habt ihr ja auch noch Gedanken, liebe Hörende. Und findet das unmöglich, was wir sagen oder wir gehen euch nicht weit genug, lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken, info@netztheologen.org. Ihr findet uns bei den sozialen Medien unter @netztheologen. Würde uns freuen, um was von euch hören.
Sind wir eigentlich bei TikTok schon dabei?
Wir sind nicht bei TikTok, stimmt. Aber bei sonst vielen sozialen Medien.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.